Denn die ehemalige Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 15. Februar, und ich begrüße alle recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir hierzu wie immer zugeschaltet aus einem kleinen russischen Dorf die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Freitagabend, Frau Kneißl.
Ja, vielen Dank. Ja, den darf auch ich Ihnen wünschen, von Dorf zu Dorf, einen guten Freitagabend.
Ja, Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen, über die wir uns unterhalten möchten. Wir möchten über den Besuch von Bibi Netanyahu in den USA sprechen, über neue brisante Entwicklungen in den Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland, sowie natürlich auch über den brisanten Fall Jeffrey Epstein, der die westliche Welt weiterhin in Atem hält, und die schwere Wirtschaftskrise auf Kuba wird uns auch beschäftigen, die neue Dimensionen erreicht hat. Aber zunächst mal, Frau Kneißl, Sie haben diese Woche noch ein wenig Urlaub genießen dürfen, etwas, was in Ihrem Leben viel zu selten vorkommt. Sie waren in Sharjah, wenn ich das richtig ausspreche, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hatten dort noch angenehme Temperaturen rund um 25, 30 Grad. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie diese Tage dort noch erlebt? Wie war es, mal wieder in einem anderen Land zu sein? Und wie ist es jetzt, wieder zurück in der russischen Provinz zu sein?
Sie haben diese Frage wunderbar gestellt. Ja, genau. Wie war es, wieder mal in einem anderen Land zu sein, in einem Land oder in einer Region, die ich als ein Stück von mir auch betrachte? Es war sehr, sehr schön für mich, ja, also geradezu herzerwärmend, dass ich wieder in der arabischen Welt eine Weile bin. Also für mich, ich sage immer arabische Welt, für mich, das ist Syrien, das ist Libanon, das sind die nordafrikanischen arabischen Staaten. Die Emirate sind etwas völlig anderes. Ja. Und nur hatte ich das Glück, dass ich eben nicht im großen Supermarkt der Wüste namens Dubai war, sondern in Sharjah und auch in Ras Al Khaimah. Das ist ein anderes Emirat, das ich weiter am südlichen Zipfel der arabischen Halbinsel befindet. Und habe drei interessante Ausflüge gemacht, viele Museen besucht. Sharjah ist das Emirat, dessen Führung sich an sich am umfassendsten mit der Bewahrung, Erhaltung von alten Kulturgut, Renovierung von Dörfern beschäftigt. Die Museen sind wirklich gut gemacht, ja. Also das zeugt von Spitzenkuratoren, die dort einfach interessante Museumskonzepte umgesetzt haben. Egal, ob das jetzt das Seefahrtsmuseum ist, das Aquarium, das auch sehr, sehr interessant und nett zu besuchen, oder diese vielen kleinen Museen, Freilichtmuseen, also so renovierte Dörfer. Also da habe ich einen anderen Blickwinkel auf die Emirate gewonnen, den vielleicht viele, die sich nur in Dubai aufhalten, als solches nicht erlangen können. Und es war schön, wieder Arabisch zu sprechen. Es war schön, wie Sie richtig sagen, auch wieder in einem anderen Land zu sein, weil ich eigentlich jetzt seit 2,5 Jahren durchgehend mich auf dem Planeten Russland befinde. Ich war nur einmal ganz kurz in der Türkei letztes Jahr mal für eine Konferenz, aber ansonsten bin ich durchgehend hier. Und der Orient, die arabische Welt, ist ein Stück von mir. Man spürt auch, in welchem Umfang mittlerweile die Emirate, aber auch eben die Türkei, zu den neutralen Verhandlungsorten und Treffpunkten geworden sind. Also zeitgleich war diese trilaterale Sitzung zwischen USA, Russland und Ukraine in Abu Dhabi 2 Tage lang. Und es ist dort wirklich so etwas wie ein neutraler Boden mittlerweile entstanden. Ein neutraler Boden, den sie in Europa nicht mehr finden. Und der wechselseitige Umgang miteinander ist einer, der von einem natürlichen Respekt erfüllt ist. Und So etwas findet man bedauerlicherweise in den meisten europäischen Gesellschaften nicht mehr.
Ja, da sprechen Sie durchaus etwas an, was auch ich mir hier in Europa wieder wünschen würde. Diplomatie, Respekt und gegenseitige Achtung, das sind einst noch Werte gewesen, auf die wir hier in Deutschland stolz waren und die wir beide, Frau Kneißl, in unserer alten Heimat sehnlichst vermissen. Deswegen leben Sie mittlerweile in Russland. Frau Kneißl, wir blicken mal jetzt auch auf das, was in den letzten 7 Tagen auf der geopolitischen Ebene geschehen ist. Ein Ereignis haben Sie schon angesprochen, die trilateralen Treffen zwischen Russland, Ukraine und den USA. Darauf werden wir später noch zu sprechen kommen. Aber wir blicken jetzt zunächst mal auf das vielleicht wichtigste Ereignis diese Woche, denn Israels Premier Benjamin Netanyahu war jetzt diese Woche bereits zum 7. Mal seit dem Amtsantritt von Donald Trump zu Staatsbesuch im Weißen Haus. Trump hat nach dem Treffen erklärt, dass er nach den Gesprächen mit Netanyahu keine endgültige Vereinbarung darüber erzielt habe, wie mit Iran weiter verfahren werden solle. Er hat aber betont, dass die Verhandlungen mit Teheran fortgesetzt werden sollen, um zu sehen, ob ein Deal möglich ist. Er schrieb danach bei Truth Social, es wurde nichts Definitives vereinbart, außer dass ich darauf bestanden habe, die Verhandlungen mit Iran fortzusetzen, um zu sehen, ob ein Abkommen zustande kommen kann. Wenn ja, werde ich dem Premierminister mitteilen, dass dies meine Präferenz ist. Wenn nicht, müssen wir einfach abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Ja, und Netanyahu wollte Donald Trump wohl dazu bringen, die diplomatischen Gespräche mit Iran über das Atomprogramm hinaus auszuweiten, insbesondere um Beschränkungen des Raketensystems und die Unterstützung von Milizen wie Hamas und Hisbollah einzuschließen. In den vergangenen Wochen haben die USA ihre militärische Präsenz in der Region unter anderem mit dem Flugzeugträger USS Abraham Lincoln verstärkt. Ein zweiter Flugzeugträgerverband könnte sich ihm jetzt gegebenenfalls anschließen. Laut Information des Wall Street Journals befinden sich zudem weitere Kriegsschiffe, Luftabwehrsysteme und Jagdgeschwader bereits in der Golfregion. Trump habe jedoch noch keine offiziellen Einsatzbefehl erteilt und die Pläne, sie könnten sich auch jederzeit wieder ändern. Zuvor hatten auch mehrere israelische Medien berichtet, dass Netanyahus Regierung einen erneuten Krieg mit dem Erzfeind Iran für unvermeidlich halten und letztlich nur eine Frage der Zeit sei. Frau Kneißl, zunächst mal, wie bewerten Sie dieses Treffen zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu? Haben Sie da irgendwelche neuen Erkenntnisse mitgenommen oder alles beim Alten?
Dieses Treffen hat sich vielleicht von den anderen Arbeitsbesuchen dahingehend unterschieden, dass keine großartigen Pressekonferenzen stattfanden. Vielleicht eine kleine Korrektur, es war kein Staatsbesuch. Ein Staatsbesuch ist, wenn der Staatsoberhaupt wohin reist und dann ist das mit großem Protokoll und so weiter verbunden. Es war einer der vielen Arbeitsbesuche Netanyahus in Washington. Und dieser, glaube ich, stand unter schwierigeren Vorzeichen als die vorhergehenden, weil von Anfang an klar war, dass Trump nicht so darauf versessen ist, vielleicht einen Militärschlag gegen den Iran loszutreten, wie das die israelische Regierung gerne hätte. Und daher hat man es auch vorgezogen, die Medien, weniger mediales Getöse um das Ganze herum zu machen. Interessant war für mich aus aller Ferne betrachtet, dass Trump eigentlich die iranische Position gegenüber Israel bereits eingenommen hat. Trump hat gesagt, unterhalten wir uns nur über das Nuklearprogramm. Genau das ist der Punkt, den die Iraner einfordern. Ja. Also der Iran möchte nicht über sein Raketenprogramm sprechen. Der Iran möchte nicht über das Land als Regionalmacht sprechen, sprich also die iranische Außenpolitik und massive Unterstützung von pro-iranischen Kräften, ob Jemen, ob Libanon oder andernorts. Und damit hat Trump eigentlich die iranische Position in den Gesprächen mit Netanyahu übernommen. Das finde ich das Interessante. Wir haben eingangs über meinen kurzen Urlaub gesprochen. Ich war überhaupt froh, erleichtert, dass ich hingeflogen bin und dass ich auch wieder gut zurückgekommen bin. Weil vor 14 Tagen hatten einige Airlines wie KLM Air France und ich glaube, es war auch British Airways, ihre Flüge eingestellt in die Region inklusive in die Emirate mit dem Hinweis, es ein Militärschlag stünde unmittelbar bevor. Ich war sehr, sehr erleichtert, dass die Emirates weiterhin geflogen sind. Wir sind auf dem Flug nach Moskau auch über iranisches Staatsgebiet geflogen. Und das alles wäre nicht möglich gewesen, hätte es bereits eine Auseinandersetzung gegeben. Und die Positionen können wie folgt zusammengefasst werden. Israel steht auf dem Standpunkt, der Iran sei intern so geschwächt aufgrund der schweren Proteste, die zu Jahresbeginn stattfanden, dass es jetzt leichter sei, diese gesamte iranische Führung mehr oder weniger zu enthaupten. Ja, ich verwende da den israelischen oder US-amerikanischen Jargon. Und andererseits ist Trump sich aber dieser Sache nicht ganz so sicher, weil was dann? Ja, hat man dann ein Vakuum, wo man vielleicht doch mit US-Truppen auf den Boden muss, also Boots on the ground, oder hat man ein riesiges Chaos in der Region, das wesentliche Verbündete der USA, wie beispielsweise Saudi-Arabien oder die Emirate, ganz sicher nicht wollen, ja? Also hier wurden ja auch in einem Fort wichtige Vertreter von türkischen Staatspräsidenten bis hin zu den diversen Emiren der Emirate, den Kronprinzen von Saudi-Arabien, die alle waren ja in den letzten Wochen sehr viel am Telefon, um Trump davor zu warnen oder sind auch selbst nach Washington gereist. Also Trump muss sich hier einer Entscheidung stellen, die er nur unter Druck fällen kann, ja, von welcher Seite auch immer dieser Druck kommt. Und ich habe in unserer vorletzten Sendung gemeint, ich glaube nicht, dass Trump diesen Schlag machen wird, weil die Gefahr sehr, sehr groß ist, dass der Iran umfassend zurückschlagen kann. Und der Iran hat das jetzt auch mehrfach schon betont, dass es sich nicht auf Israel reduzieren würde, wie in diesem 12-Tage-Krieg vom letzten Juni, sondern dass man US-Militärbasen rundum in der Region angreifen würde. Also von Bahrain über Katar, Jordanien und so weiter. Also hier befinden sich meines Erachtens die USA in einer viel größeren Zwickmühle als der Iran. Ich habe fast den Eindruck, der Iran sitzt im Moment an einem stärkeren Ast. Es waren diese Woche auch sehr, sehr pompöse Revolutionskundgebungen zum 47. Jahrestag der Islamischen Revolution von 1979. Und das alles ist mit großem Pomp verlaufen, mit großem einfach Selbstsicherheit auch. Das lässt sich aus all den Reden und Kundgebungen ablesen. Daraus erschließt sich für mich, dass der Iran sich seiner Sache ziemlich sicher ist und auch nicht das geringste Interesse hat, unter Druck zu verhandeln. Es wurde vom iranischen Außenminister auch immer wieder darauf hingewiesen, das letzte Mal, als wir verhandelten, im Verhandlungsraum saßen, begannen die Israelis uns zu bombardieren. Also man hat eine schlechte Erfahrung gemacht und daher auch eben diese Gespräche im Oman, die in der letzten Woche mit gewissen Intervallen stattfanden. Hier ist aber Folgendes zu beachten. Nicht die USA sprachen mit den Iranern, sondern US-Unterhändler sprachen mit dem omanischen Außenminister. Der überbrachte dann die Inhalte dieser Gespräche der iranischen Delegation und die iranische Delegation traf wiederum omanische Vertreter des Außenministeriums, um ihre Standpunkte darzulegen. Also das omanische Außenministerium, wie so oft in den letzten Jahrzehnten, war eine Art Postbote, nicht Vermittler, ja, aber sie ermöglichten hier einen Verhandlungsort und überbrachten die Positionen. Das ist besser als nichts, ja, dass man sich trifft, weil es wurde auch von einigen gewarnt, diese Oman-Gespräche würden gar nicht erst stattfinden. Sie finden statt, sie haben letzte Woche im Oman stattgefunden. Diese erste und zweite Armada trifft sich jetzt, also hier im Persischen Golf. Es gab bereits einige Flugobjekte, Drohnen, die abgeschossen wurden. Es herrscht eine Hochspannung. Aber ich habe, wie gesagt, weiterhin den Eindruck, dass Präsident Trump nicht das Risiko eingehen will eines größeren Militärschlages, was wiederum Israel oder ganz besonders die Figur Netanyahu ja, sehr reizt.
Mhm. Ja, und das würde wahrscheinlich auch dazu führen, dass sich seine Anhänger, denen er ja versprochen hatte, keinen neuen Krieg loszutreten, weiter von ihm distanzieren würden. Es gab ja generell auch schon innerhalb der MAGA-Bewegung große Streitigkeiten aufgrund der Trumpschen Außenpolitik. Wahrscheinlich ist das auch mit ein Grund, weshalb er alles derzeit auf die Karte Diplomatie setzt. Ja, Frau Kneißl, und wir blicken jetzt mal von Konflikt in Nahost rüber zu neuen Entwicklungen in den ukrainisch-russischen Friedensverhandlungen. Eine friedliche Lösung sollte nicht nur Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben, sondern es müssten auch die Sicherheitsinteressen Russlands berücksichtigt werden. Diese neue Devise äußerte jetzt diese Woche der stellvertretende Außenminister Russlands, Alexander Gruschkow. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, wie sie sich alle Erklärungen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union genau ansehen und studieren, werden sie feststellen, dass niemand von Sicherheitsgarantien für Russland spricht. Dies ist jedoch ein wesentlicher Bestandteil einer Vereinbarung. Ohne diesen Punkt ist kein Friedensvertrag möglich. Dem Diplomaten zufolge sollte das Dokument folgende Punkte berücksichtigen: den NATO-Verzicht der Ukraine und keine ausländischen Kontingente auf dem ukrainischen Boden. Zudem sollte es Zusicherungen enthalten, dass die Ukraine nicht als eine Basis für den Kampf gegen Russland betrachtet wird. Darüber hinaus kommt jetzt, Frau Kneißl, ganz aktuell heute am Freitag, den 13. die Meldung rein, dass es eine neue Runde der Verhandlungen zwischen Russland, den USA und der Ukraine geplant sind, und zwar für bereits nächste Woche, den 17. und 18. Februar in Genf. Das hat Kreml-Sprecher Dmitri Peskow heute Mittag, am Freitagmittag mitgeteilt. Dabei wird die russische Delegation von Präsidentenberater Wladimir Medinsky geleitet. Bei den beiden vorangegangenen Treffen hatte noch Generalmajor Igor Kostjukov, Leiter der Hauptverwaltung des Generalstabs der Streitkräfte, die Delegation geführt. Die Gespräche finden in einem dreiseitigen Format statt und sollen offene Fragen des von den USA vorgeschlagenen Friedensplans erörtern. Ja, Frau Kneißl, wie bewerten Sie diese Entwicklung? Wie schätzen Sie zunächst mal das ein, was Alexander Gruschkow, der stellvertretende Außenminister, geäußert hat, nämlich, dass es auch Sicherheitsgarantien für Russland geben müsse? Es ist ja immer nur von Sicherheitsgarantien für die Ukraine die Rede, aber über Sicherheitsgarantien für Russland, das ist vor allen Dingen auch hier im Westen bisher noch nicht zum Ausdruck gekommen. Also wie sehen Sie diesen Vorstoß, und zum anderen, was erhoffen Sie sich von den Verhandlungen in Genf nächste Woche?
Ja, Russland hat auch immer wieder eine neue, größere europäische Sicherheitsarchitektur eingefordert. Also Teil dieser Sicherheitsarchitektur wäre natürlich auch Sicherheitsgarantien für Russland. Aber angesichts des Vakuums von Rüstungskontrollverträgen, angesichts der grundsätzlichen Kriegsbegeisterung, die wir ja in vielen EU-NATO-Staaten haben und auch Nicht-EU-NATO-Staaten, auch in den neutralen Staaten, ist dieses Thema, eine größere Sicherheitsarchitektur zu schaffen, ich würde sagen, im Moment eher Zukunftsmusik, wenn es je so weit kommen sollte, und auch in welchem Gremium will man das machen. Theoretisch würde sich die OSZE anbieten, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die Nachfolgerin der KSZE. Im letzten Jahr wurde die Helsinki-Schlussakte dieser Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 50 Jahre alt. In Helsinki, im damals neutralen Finnland, hat man im Sommer 1975 mitten im Kalten Krieg einen Dialog ermöglicht, der sich sowohl mit Rüstung und Abrüstung als auch mit Wirtschaftsfragen, als auch mit Kulturaustausch, als auch mit Menschenrechten und so weiter beschäftigte. Und ich war immer ein großer Bewunderer dieses Durchbruchs von Helsinki 1975. Ich habe mich damit viel beschäftigt als Studentin und später auch das Thema immer wieder unterrichtet. Und ein derartiges diplomatisches Meisterstück wie die Helsinki-Schlussakte ist heute nicht vorstellbar, aber theoretisch bräuchte man es, um so etwas wie eine neue europäische Sicherheitsarchitektur auf die Beine zu stellen. Also daher der wiederholte Ruf auch aus von russischer Seite, auch wir wollen unsere Sicherheitsgarantien, solange es eben nicht eine neue europäische Sicherheitsarchitektur gibt. Und wie es aussieht, haben wir ja auch nicht die Bereitschaft verschiedenster Seiten, sich wirklich mit Rüstungskontrolle zu beschäftigen. Daher ist für mich jetzt diese Forderung des eines der Vizeaußenminister nicht so eine große Überraschung, weil seit Jahr und Tag die russische Forderung lautet, wir wollen keinen Deal, ja, ich sage auch immer wieder, Deals machen Gangster. Wir wollen ein größeres Abkommen. Ja, uns geht es um eine Systemfrage. Das ist die russische Seite.
Ja, und das ist einfach eine ganzheitliche Perspektive, um diesen Konflikt auch wirklich nachhaltig zu lösen und ihn nicht nur für womöglich wenige Jahre einzufrieren, sondern um da wirklich eine Lösung zu finden, die für alle Seiten von einem nachhaltigen Erfolg geprägt ist. Und ja, es gab jetzt diese Woche, Frau Kneißl, auch einen interessanten Bericht der Financial Times. Diesem Bericht zufolge soll die Ukraine nämlich eine Präsidentschaftswahl und ein Referendum über ein mögliches Friedensabkommen mit Russland planen. Die Zeitung beruft sich dabei auf namentlich nicht genannte hochrangige ukrainische und westliche Vertreter. Die Abstimmungen sollen demnach gleichzeitig Mitte Mai abgehalten werden. Offizielle Bestätigung dafür gibt es jetzt bisher noch nicht. Im Laufe der kommenden Woche will Volodymyr Zelensky, dessen reguläre Amtszeit als Präsident der Ukraine bereits im Mai vor 2 Jahren abgelaufen war, dem Bericht zufolge konkrete Pläne für den Urnengang vorstellen. Nach Information der ukrainischen Medien wird derzeit zur Beschleunigung des Verhandlungsprozesses auch überlegt, dass eine ukrainische Delegation direkt nach Moskau reist, um persönlich mit Russlands Präsident Wladimir Putin zu verhandeln. Hintergrund ist, dass der aktuelle Verhandlungsstab der russischen Seite zwar konstruktiver als der vorherige sei, jedoch keinerlei Einfluss in Russland habe und nicht befugt sei, entsprechende Entscheidungen zu treffen. Aus diesem Grund stehen die Gespräche derzeit faktisch auf der Stelle. Des Weiteren forderte in der Diskussion diese Woche über einen EU-Beitritt der Ukraine der Herr Zelensky ein genaues Datum dafür in einem möglichen Abkommen für eine Beendigung des Krieges. Für die Ukraine sei es wichtig, alles dafür zu tun, bis 2027 für einen EU-Beitritt bereit zu sein. Das schrieb er in den sozialen Medien. Zumindest die wichtigsten Schritte werden sie erreichen. Er machte deutlich, ich will ein genaues Datum, so schrieb er. Wenn in dem Abkommen, das die USA, Russland, die Ukraine und Europa unterzeichnen sollen, kein genaues Datum stehe, werde Russland alles dafür tun, um den Beitrittsprozess zu blockieren, so der de facto Präsident der Ukraine Volodymyr Zelensky. Frau Kneißl, zum einen, wie bewerten Sie diesen Bericht der Financial Times, dass es jetzt womöglich mit zweijähriger Verspätung zu Präsidentschaftswahlen kommen könnte? Folgen Sie dort? Ist das eine Folge des Drucks aus der USA? Und wie sehen Sie diese Debatte, diese Posse, könnte man ja schon fast sagen, um einen EU-Beitritt? Was sind da Ihre Gedanken dazu, Frau Kneißl?
Ich habe zuvor die zweiten Teil Ihrer Frage nicht beantwortet, wie ich die Gespräche in Genf auch sehe. Ich habe nur
gerne. Können Sie ja gerne dann gleich noch mit integrieren.
Ja, ich kann das hier jetzt auch noch kurz einbinden. Also es ist eine gewisse neue Dynamik zu erkennen und dass jetzt Genf, surprise, surprise, wieder sozusagen als Verhandlungsort dienen könnte, hat mit den sehr intensiven Bemühungen der schweizerischen Regierung zu tun. Die Schweiz hat derzeit auch den einjährigen Vorsitz in der OSZE und die Schweiz möchte sich einfach hier wieder einbringen als Verhandlungsort. Also Außenminister Ignacio Cassis hat auch vorgeschlagen, dass beispielsweise Außenminister Lavrov jedenfalls bei Treffen in Genf willkommen ist. So etwas hören wir ja nicht aus Österreich oder anderen europäischen Staaten. Aber da ist die Schweiz offenbar jetzt eben sehr bei der Sache und bringt sich hier systematisch ein. Das ist das eine. Wie jetzt dass die Wahlen, EU-Beitritt und so weiter zu bewerten sind, lassen Sie mich dazu Folgendes sagen. Ja, der Druck kommt aus den USA. Präsident Trump hat selbst mehrfach bereits zu Anfang letzten Jahres gesagt, Wahlen müssen stattfinden. Das kann kein Argument sein, dass also sich hier das Land im Krieg befindet. Hier müssen Wahlen stattfinden. Ich würde sagen, das ist in erster Linie der Druck aus den USA. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob ein Zelensky diese Wahlen gewinnen könnte. Wir haben über die Wahlen hier schon einmal gesprochen, glaube ich auch. Ich nehme an, dass das größte Problem für die ukrainischen Behörden sein wird, wie kann man korrekte Wählerverzeichnisse herstellen, weil wir haben eine massive Emigration aus der Ukraine grundsätzlich in den Vorjahren immer schon gehabt. Also das war lange vor dem Jahr 2022. Wir hatten jetzt mehrere Flüchtlingswellen, Emigrationswellen aus der Ukraine seit dem Februar 2022. Wir haben eine unbekannte Zahl von Toten. Und unter diesen Umständen korrekte Wählerverzeichnisse aufzustellen, erachte ich für die größte Herausforderung. Wie dann wahlwerbende Parteien ihren Wahlkampf organisieren, ob das sozusagen korrekt verläuft, das ist dann wiederum etwas anderes. Und dann natürlich, ob die Partei Diener des Volkes mit dem Schauspieler Zelensky an der Spitze, dass diese Wahlen gewinnen könnte, das ist dann wiederum der nächste Punkt. Aber eine gewisse Dynamik ist zu erkennen, ob diese Substanz hat und dann wirklich Ergebnisse zeitigt, bezweifle ich ehrlich gesagt. Und hier auch gleich angehängt diese neue Headline, Schlagzeile der letzten Tage unter dem Titel EU-Beitritt der Ukraine in einer Light-Version. Also was immer diese Light-Version sein soll, ich kenne so etwas nicht. Ich weiß nur, dass man der EU beitreten kann oder nicht beitreten kann. Und ein Beitritt ist eigentlich auch nicht wirklich eine große Verhandlung, sondern da wird viel mehr von sehr, sehr vielen Vertretern der Europäischen Kommission ihnen mitgeteilt, was sie alles umzusetzen haben. Ja, also das ist eher eine Einbahngasse, in der man nicht verhandelt, höchstens vielleicht die eine oder andere Ausnahme oder Übergangsfrist. Aber für einen Staat, der so finanziell und militärisch abhängig ist vom Darlehen der Europäischen Union, gibt es wenig Verhandlungsmasse. Und ob man sozusagen, ich weiß nicht, was ein EU-Beitritt light sein soll. Ich kann das Ganze nur als eine Schlagzeile bewerten, ohne echten Inhalt. Aber dann gibt es sozusagen wieder Möglichkeit, dass gewisse Leute ihre Kommentare dazu schreiben. Was am meisten irritiert bei diesem EU-Beitritt Light, der hier durch die Gazetten geistert, ist das Jahr 2027. Also sprich, nächstes Jahr sollte die Ukraine bereits Teil der EU sein. Andersrum formuliert, die EU tritt der Ukraine bei. Ja? Also das, auf das läuft es eigentlich viel mehr hinaus. Und das ist schon auch ein Knackpunkt, gelinde gesagt, wenn nicht sehr viel mehr, für all die anderen, die seit Jahrzehnten in den Vorzimmern der diversen EU-Institutionen warten, Verhandlungskapitel vollenden zu können. Dazu gehören Staaten wie Nordmazedonien, Albanien, dazu gehört aber auch die Türkei, die theoretisch, ja wirklich nur theoretisch, weiterhin verhandelt, und zwar seit dem Jahr 2004. Da ist vieles auf Eis gelegt worden im Zuge des Putschversuches vom Sommer 2016. Aber theoretisch verhandelt die Türkei weiterhin an einem EU-Beitritt. Und ein Land wie Nordmazedonien, das ich ein wenig kenne und wo ich auch als Außenministerin damals diese gesamte Namensdebatte sehr eng miterlebte. Es wurde unter anderem damals auch in Wien verhandelt, einen Ausgleich zu finden zwischen Griechenland und dem damals noch als Mazedonien bezeichneten Staat. Letztendlich hat man sich dann auf diesen seltsamen Namen geeinigt, Nordmazedonien, weil Griechenland aus historischen Gründen Mazedonien für sich beansprucht. Ja, Alexander der Große, der Mazedonier etc. Und das war ein sehr, sehr langwieriger Verhandlungskampf, ja, streckenweise, wo vieles an der Kippe stand. 2018 kam das dann unter Dach und Fach, hat damals auch sehr, sehr stark unter US-Verhandlungsführung letztendlich sein Ende gefunden. Aber seit dem Jahr 2018 sind mittlerweile 8 Jahre vergangen und all die Versprechen, die man damals auch aus Brüssel diesem Staat Nordmazedonien machte, sind nicht umgesetzt worden. Und dazu gehörte vor allem eben auch ein EU-Beitritt. Also wie wollen Sie jetzt diesen Staaten Südosteuropas erklären, die Ukraine kommt rein, aber ihr müsst weiterhin warten. Ja? Gilt auch für ein Land wie Serbien. Und ich glaube, da wird vieles noch in Unruhe geraten. Und letztendlich müssen ja auch immer alle aktuellen EU-Mitglieder dem Beitritt eines neuen Mitglieds zustimmen, ja, wie das in den meisten Clubs auch so der Fall ist. Und hier hat bereits die aktuelle ungarische Regierung gesagt, da machen wir nicht mit. Ob ein Orban neuerlich zum Premierminister gewählt wird, weil seine Fidesz-Partei neuerlich die Wahlen gewinnen wird im April, bleibt abzuwarten. Aber die aktuelle ungarische Regierung sagt, kommt gar nicht in Frage. Also für mich sind all diese Punkte eher Schlagzeilen, ja, die dann gewisse Leute beschäftigen, indem sie dazu ihre Kommentare verfassen. Aber ich kann dem wenig Substanz erkennen und wenig auch Erfolg abgewinnen.
Ja, Frau Kneißl, und wir kommen mal jetzt noch auf eine Meldung zu sprechen, die vielleicht etwas Hoffnung macht in diesen wirklich düsteren Zeiten. Denn Russland und Frankreich haben die diplomatischen Kontakte auf technischer Ebene wieder aufgenommen. Gespräche auf Präsidentenebene sind derzeit noch nicht geplant. Das hat diese Woche der Kreml-Sprecher Dmitri Peskov am Dienstag als Reaktion auf Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gesagt. Die europäischen Nationen, sie müssten Moskau mit einbeziehen, da der Ukraine-Konflikt in seine Endphase eintritt. Das sagte Macron in einem Interview. Die wieder aufgenommenen Kontakte, sie würden eine rasche Organisation eines Dialogs auf höchster Ebene ermöglichen, sollte dies erforderlich und notwendig sein. Das wiederum sagte Peskov diese Woche noch vor Journalisten. Moskau begrüße diese Entwicklung da sich ernste internationale Probleme nicht von selbst lösen und die Konfrontation nicht hilfreich ist. Von anderen Nationen, die auf Isolation gesetzt hätten, habe es keine vergleichbaren Annäherungsversuche gegeben, hat Peskow noch hinzugefügt. Herr Macron wiederum sagte in einem Interview, ich zitiere ihn einmal, möchten Sie lieber, dass dann amerikanische Botschafter und Gesandte in Ihrem Namen, im Namen Europas über das Datum des Beitritts der Ukraine zur EU verhandeln lassen, hat Macron gefragt. Nein, tut mir leid, seine Antwort, das ist eine Frage des Selbstwertgefühls. Selbstwertgefühl ist gut, wir brauchen es, so der französische Präsident. Ja, Frau Kneißl, ist das Grund zur Hoffnung oder steckt da ein falsches Spiel von Macron dahinter? Wie schätzen Sie das ein? Was glauben Sie, was ist da die Strategie? Was ist das Kalkül von Macron hinter dieser Annäherung an Russland?
Ja, knifflige Frage. Ich habe ein wenig die französischen Gazetten überflogen, aber nicht so umfassend, weil ich auch mit anderen Dingen beschäftigt war, wie beispielsweise in den Emiraten unterwegs zu sein. Aber Folgendes, was ich mitbekam und was auch meine Überlegungen dazu sind, ich habe einen kurzen Post abgesetzt am Mittwoch. Der Präsidentenberater Emmanuel Bonn war eben in Moskau und hat Gespräche geführt. Der Hauptgrund, würde ich mal sagen, ist wirklich, dass Frankreich, das für sich immer eine Sonderrolle auch in der EU, vor allem in der Außenpolitik gesehen hat, la France, c'est la différence, also Frankreich, das ist das andere. Frankreich möchte eben nicht vom Katzentisch oder von irgendeiner Gartenbank aus zusehen, wie sich Washington und Moskau über die Ukraine unterhalten. Das ist das eine. Aber ich glaube, es geht noch sehr viel weiter. Es geht ja wirklich um die Normalisierung, die die USA auch auf wirtschaftlicher Ebene mit Russland anstreben. Also hier zirkulieren im Moment auch im Netz verschiedenste Entwürfe von allem, was schon auf dem Verhandlungstisch sein soll oder nicht sein soll. Ich möchte dazu nichts sagen, weil in meinen Augen ist da noch nichts wirklich offiziell veröffentlicht. Aber zur Erinnerung, viele französische Unternehmen wehrten sich heftig gegen den EU-Druck aus Russland abzuziehen. Also der große Energiekonzern Total Energie wollte eigentlich auf Biegen und Brechen bleiben, musste dann sozusagen unter Druck gehen. Französische Autokonzerne wollten bleiben, französische Luxusfirmen wollten bleiben. Und sind aber dann unter starkem Druck abgezogen. Wer ist in den ersten Tagen der Sanktionen im März 2022 wie die Hasen davon gelaufen? Das war Deutschland. Ja? Also die deutschen Autokonzerne waren die ersten, die weggingen und die auch einen sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlen. Es waren viele andere deutsche Firmen und hier ist sozusagen jetzt, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus handfesten Geschäftsinteressen und auch natürlich der Frage, wie die eben diese rhetorische Frage, die Sie zitierten von Macron, ja, sollen wir nur in der Zuschauerreihe sitzen? Es betrifft uns. Ja. Er hat auch immer wieder von der Geografie gesprochen, die wir nicht abändern können. Also eigentlich hat Macron ja nichts anderes gesagt als jeder, der ein wenig einen Blick auf die Landkarte wirft, man wird sich mit Russland in der einen oder anderen Form unterhalten müssen. Und wer das sagte oder wer vor 4, 5 Jahren meinte, eines Tages werden die Europäer nach Russland wieder reisen und vorstellig werden, wie ich das auch sagte im Jahr 2022, ja, der wird dann mit den allerschlimmsten Attacken nicht nur über ein soziales Netzwerk attackiert, sondern das geht eben dann wirklich ans Eingemachte, was ich auch in Direkttelefonaten und anderen Attacken erlebte und weswegen ich meine Nummer aufgeben musste und vieles andere. Das ist noch das Geringste, eine Telefonnummer aufzugeben, aber es passiert eigentlich jetzt nichts anderes als das, was ich im Jahr 2022 meinte, das passieren würde eines Tages. Und nur Wenn wir uns ein wenig genauer ansehen, wie innerhalb Frankreichs das Thema Russland gehandhabt wird, dann sieht man wieder, ja, wie doppelbürdig die ganze Situation ist, weil ich habe da zufälligerweise gelesen vor ein paar Tagen, in Frankreich finden sie eigentlich als Lehrer der russischen Sprache überhaupt keine Arbeit mehr. Also Russisch ist aus den Lehrplänen der französischen Universitäten und Schulen gleichsam gestrichen. Ja? Wenn ich es ernst meine, ja, das sei einem Macron vielleicht auch hier ins Stammbuch hineingeschrieben, dann könnte ich ja mit einer Goodwill-Aktion eine Geste setzen und sagen, wir laden das Bolschoi-Theater an die Pariser Oper ein oder sonst etwas. Ja, das sind nur Gesten. Oder wir ermöglichen einen Kulturaustausch, aber zu sagen, Russischlehrer in Frankreich finden keine Anstellung mehr, weil kein Bedarf, wir streichen russische Sprache aus den Lehrplänen. Das zeigt eigentlich an, dass kein, ich würde mal wirklich sagen, hier ehrliches Interesse besteht. Es geht wirklich nur um die Frage, wir wollen auch unseren Platz in der ersten Reihe behalten oder wieder haben.
Ja, so sehe ich das auch. Ich glaube nicht, dass da ein ernsthaftes Interesse auch einer kulturellen Annäherung zwischen Russland und Frankreich vonstatten gehen wird, sondern dass es um Geostrategie, um Geopolitik geht, um Machtinteressen und Macron natürlich verstanden hat, dass die europäische Position nicht länger zu halten ist. In Deutschland von Friedrich Merz sind da ja bekanntermaßen noch ganz andere Töne zu hören, aber ich bin mir sicher, auf mittelfristige Perspektive betrachtet, wird sich auch hier der Wind in Deutschland drehen. Frau Kneißl, und zum Abschluss unseres Podcasts kommen wir mal noch auf das zu sprechen, was die westliche Welt, nicht die russische Welt, den globalen Süden, die BRICS-Staaten in Atem hält, sondern ausschließlich den Westen, nämlich die Epstein-Files. Dazu hat sich jetzt auch diese Woche der russische Außenminister Sergei Lavrov geäußert. Er sagte, dass die Dokumente das wahre Gesicht des Westens und des tiefen Staates enthüllt haben oder vielmehr eines tiefen Bündnisses, das den gesamten Westen beherrscht und die ganze Welt beherrschen will. Das sagte Lavrov in einem Interview für den russischen Fernsehsender NTV. Jeder normale Mensch weiß, dass dies unfassbar und purer Satanismus ist, so Lavrov glasklar. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat jetzt auch letzte Woche angekündigt, dass seine Regierung untersuchen werde, ob polnische Kinder im Rahmen von Epsteins sogenannten satanischen Zirkeln missbraucht wurden. Und auch in Großbritannien schlägt das immer höhere Wellen. Der britische Premierminister Keir Starmer muss jetzt innerhalb weniger Tage den dritten Abgang, eines hochrangigen Mitarbeiters verzeichnen. Kabinettssekretär Chris Wormald sei in gegenseitigem Einvernehmen zurückgetreten. Sowohl Starmers Stabschef Morgan McSweeney als auch Kommunikationschef Tim Allen waren zuletzt kurz hintereinander schon zurückgetreten. Daraufhin rief dann der schottische Labour-Chef Enes Sorwar den Rücktritt von Starmer auf. Anlass für die jüngste Regierungskrise war Starmers Berufung von Peter Mandelson zum britischen Botschafter in Washington, dessen Verbindung zu Jeffrey Epsteins teils bekannt geworden ist. Frau Kneißl, wie schätzen Sie diese Entwicklung ein? Ein Rücktritt nach dem anderen, auch in vielen anderen westlichen Ländern zieht das seine Kreise, die ich jetzt hier aus Zeitgründen nicht alle aufzählen kann. Also vielleicht können Sie uns da auch einmal mitnehmen, wie wird da in Russland darüber gesprochen und diskutiert? Herrn Lavrov habe ich jetzt gerade schon zitiert. Also macht man sich da Sorgen, was bei uns hier im Westen los ist, oder ist es im Grunde genommen für viele schon klar gewesen, dass es derartige Abgründe gibt und jetzt zumindest die Katze aus dem Sack ist. Also wie wird da in Russland drüber gesprochen und wie gefährlich ist diese Situation auch für die Regierung in Großbritannien aktuell?
Vielleicht die einfachste Frage zuerst. Für die britische Regierung ist die Situation sehr, sehr brisant. Ich glaube, da geht es nicht nur darum, dass man eine falsche Person zum Botschafter ernannt hat. Also solche Dinge kommen vor. Ja, das ist die Diligentia in eligendo, ein alter Rechtsausdruck, die Sorgfalt bei der Auswahl. Ja. Und ich glaube, darauf kann man es jetzt nicht reduzieren, sondern es geht ja wirklich um die sehr, sehr weiten Kreise, die hier erfasst sind, vom britisch-englischen Königshaus bis hin eben zu sehr, sehr vielen Personen aus dem Finanzsektor schlechthin, die, wie ich letzte Woche ausgeführt hatte, ja sich bei Epstein Steuerratschläge holten und die nicht nur jetzt vielleicht als grauenhafte Kunden bei seinen diversen Spielereien mitmachten, wo Kinder schwerst missbraucht wurden, Kinder vielleicht auch getötet wurden. Das ist das eine und das trifft ja beispielsweise auch mit voller Breite Norwegen, ja, wo auch das norwegische Königshaus erfasst ist, pikanterweise plus weite, weite Teile des norwegischen Außenministeriums. Die Frau von Thierry Larsen, Lord Larsen, sein korrekter Nachname fällt mir jetzt nicht gerade ein, der war zufälligerweise ein wesentlicher Unterhändler bei der Annäherung zwischen Israel und der PLO. Und seine Kinder sind offenbar mit 10 Millionen Dollar bedacht im Testament von Epstein. Also das wirft auch Fragen auf, ja. Daher Epstein jetzt nicht nur als ein Sexualverbrecher und ein bereits verurteilter Sexualverbrecher, wir wissen aus dem Jahr 2006 und der dann aber auch im Jahr 2012 bis 2018 ein gern gesehener Gast und Partner und Financier vieler Leute war. Maria Sacharowa hat sich dazu geäußert. Es gab hier viele Talkshows, Debatten, in denen dieses Thema besprochen wurde. Ich würde sagen, es verschlägt vielen wie auch uns den Atem über das, was möglich war, ist. Das ist das eine. Vielleicht eine kleine Ergänzung. Es geht hier nicht nur um die westlichen Eliten. Es ist auch der Chef von Dubai Ports unter diesen Kunden offenbar drinnen gewesen, der sich in E-Mails bedankt hat für die tollen Folterspiele. Dubai Ports ist ein wesentlicher Investor in weltweit in Hafenterminals. Dubai Ports ist auch ein wesentlicher Aktionär bei großen Pensionsversicherungsanstalten, die mittlerweile alle da schon jetzt so die Reißleine ziehen. Also es reduziert sich nicht nur auf all diese sogenannten westlichen Eliten. Ich mag das Wort Eliten nicht, weil Elite ist für mich eine Gruppe von Personen, die in irgendeiner Weise ein Ausleseprinzip durchlaufen mussten. Ja, das können Angehörige eines bestimmten Ausbildungssystems sein. Aber hier, ich sehe nicht, wo heute wer auch immer ausgewählt wird aufgrund eines Ausleseprinzips nach objektiv nachvollziehbaren Kriterien. Ich weiß, dass in Russland das Wort westliche Eliten dauernd gebraucht wird, aber ich entgegne dem immer, ich kenne keine Eliten. Ja, ich hatte nicht das Vergnügen jetzt wirklich oder die Ehre oder was auch immer, Eliten wo kennenzulernen. Es gab sie einmal vor 30, 40 Jahren. Ich denke da eben an die Personengruppen, die ich noch in Frankreich kennenlernen durfte als junge Studentin. Ja, die würde ich vielleicht unter dem größeren Begriff Elite noch subsumieren. Aber das, was sich heute wo auch immer Posten zuschachert, ja, ob im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ob im Finanzbereich, das hat für mich nichts mit Elite zu tun, sondern wirklich nur mit Postenschacherei, aber nicht mit einem Ausleseprinzip aufgrund von objektiv nachvollziehbaren Leistungskriterien. Daher gilt für mich der Begriff westliche Elite nicht. Aber wir sehen beispielsweise, dass eben auch Dubai Ports hier zumindest eine Person dicke mit drinnen hängt. Ich habe es letzte Woche gesagt, es würde wahrscheinlich hunderte Anwälte, Gerichte plus natürlich auch Nachforschungen bedürfen, um wirklich festzustellen, das gesamte Ausmaß dieser Verbrechen. Ich hatte, wie ich jetzt in den Emiraten war, ich hatte Treffen mit einigen Bekannten. Für mich hier als Fußnote angemerkt, das Angenehmste war wirklich, dass ich endlich wieder Französisch, Englisch, Arabisch sprechen konnte und mich nicht da jetzt nur in russischer Sprache irgendwie gerade breche, sondern ich konnte wirklich wieder vernünftige Gespräche in ganzen Sätzen führen. Das war etwas sehr Angenehmes. Und ich habe unter anderem auch einen französischen Bekannten getroffen und der hat zu Recht darauf hingewiesen, es geht immer nur um die Insel in der Karibik, aber da gibt es auch noch diese ominöse Farm, ja, wo bislang, soweit öffentlich bekannt ist, keine Untersuchungen gemacht wurden, ja, keine Fingerabdrücke, kein Gelände untersucht. Es gab mehrere Wohnsitze Epsteins, ob in London, ob in New York, ob in wahrscheinlich diversen Hotelsuiten noch irgendwo. Auch da wurde nicht wirklich nachgeforscht. Also sie müssten jetzt wirklich eine Kohorten von Kriminalisten und Juristen losschicken, um nur einmal eine Sachverhaltsdarstellung zu erlangen von dem, was wirklich alles strafrechtlich relevant war und ist. Daher, ich würde sagen, wir sind alle, es verschlägt uns allen den Atem, was in diesen E-Mails drinnen steht und wer hier alle mit drinnen hängt. Ja. Und es dreht sich ja jetzt dieses gesamte Karussell auch noch ein Stück weiter, weil die Frage ist, was wird Frau Maxwell sagen? Sie wurde zu 20 Jahren verurteilt, Haft. Wird sie aussagen, wird sie nicht aussagen? Bislang hat sie nicht ausgesagt. Wird sie von Präsident Trump eine Amnestie erhalten oder nicht? Und was ist dafür das Gegengeschäft? Aber ich würde sagen, das sind Details. Viel, viel wichtiger ist es ja, dass man in irgendeiner Weise die bekannten Opfer schützt, dass man hier eine korrekte Verfahren macht und dass man vielleicht auch endlich sich all die Wohnsitze ansieht und diese Farm und was auch immer hier noch an undurchschaubaren, undurchsichtigen Dimensionen dieses schweren Falles vorliegt. Aber Epstein ist für mich die Spitze eines Eisberges einer schweren Postenschacherei von Personen, die in diesem Fall auch noch ihre diversen Sexperversionen und Sexobsessionen einbrachten. Wir hatten solche Fälle immer wieder in der Geschichte. Ja, es gab Päpste, die Borgias und anderes, ja, die vielleicht in eine ähnliche grauenhafte, unappetitliche Kategorie fallen könnten. Ein Land wie Österreich hat seine Sexskandale Länge mal Breite, die dann auch nie wirklich aufgearbeitet werden von diversen Ministerien und Personen des öffentlichen Lebens. Aber hier haben wir viel, viel mehr als Sexperversionen und Obsessionen. Wir haben einen gewaltigen Postenschacher. Und wir haben Personen, die eben in diesem Karussell mitfahren. Und ich möchte jetzt nicht ernüchtert oder bitter oder sonst was klingen, das bin ich nicht. Aber ich habe auch in meinem Leben bedauerlicherweise zu viel beobachtet, als dass ich jetzt mir erhoffen könnte, dass hier wirklich Tabula Rasa, also reiner Tisch gemacht wird. Ich glaube nicht, weil diverse Personen, ich denke hier zum Beispiel an den slowakischen Politiker Miroslav Lajčák, den ich ein wenig kenne und den ich nie für einen besonders guten Charakter gehalten habe. Solche Personen organisieren sich neu ihre Pisten, um irgendwo weiterhin im Geschäft zu bleiben. Also daher fürchte ich, wird vielleicht nur eine kleine Spitze des Eisberges abgebrochen sein. Aber dieser Filz, Und diese abgekarteten Spiele, wo es wirklich in keiner Weise mehr auch nur den Ansatz eines meritokratischen Auswahlverfahrens, ob für Posten in der UNO, ob für Posten in diversen großen Konzernen, das gibt es nicht mehr. Und ich kann jetzt hier vielleicht nur diesen idealistischen Standpunkt beziehen und sagen, es wäre hoch an der Zeit, in vielen, vielen Staaten dieser Welt die Reißleine zu ziehen und zu sagen, wir müssen wieder so etwas wie ein meritokratisches System, also ein Leistungssystem, auf die Beine stellen. Mit diesen völlig intransparenten, verfilzten Korridoren, in denen dann eben hinter vorgehaltener Hand dieser oder jene empfohlen wird, das kann es nicht sein. Ja? Und wenn das Ganze dann eben noch sich über 6 Spiele mit Minderjährigen entwickelt, dann sind wir in einer Zeit schlimmer als die im Vatikan der Borgias.
Hm. Ja, Frau Kneißl, das merokratische Prinzip, das würde dann wahrscheinlich in Deutschland dazu führen, dass so ein Unfall wie Annalena Baerbock oder Karl Lauterbach oder eines Robert Habeck gar nicht mehr möglich wäre. Es wäre zwingend notwendig, dieses Prinzip auch hier im Westen und in Deutschland allen voran wieder einzuführen. Aber davon sind wir, glaube ich, noch sehr weit entfernt. Frau Kneißl, mit dieser finalen Einschätzung Ihrerseits bedanke ich mich vielmals bei Ihnen, wie immer, für die sehr kompetenten Einschätzungen heute an diesem Freitag, den 13. zum Abend. Wie immer ein sehr spannendes Gespräch mit Ihnen gewesen. Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Ich hoffe, Sie kommen langsam wieder gut an in Ihrer neuen Heimat. Und ich freue mich, Frau Kneißl, wenn wir dann nächste Woche wieder zusammenkommen, und bin gespannt, was bis dahin alles geschehen wird, wie sich die Welt weiterentwickeln wird, und wünsche Ihnen aber jetzt erstmal ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende in Russland.
Vielen Dank für alle guten Wünsche. Ja, ich bin dankbar, gesund wieder da zu sein. Meine Vierbeiner haben sich riesig gefreut. Montag geht es dann in aller Frühe nach Moskau, aber nur kurz für 2 Tage, und werde jetzt am Wochenende einiges aufarbeiten auf meinem Schreibtisch.
Ja. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Frau Kneißl, und auch Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich alles Gute. Vielen Dank, dass Sie hier heute bei der, wenn ich richtig mitgezählt habe, 158. Folge unseres Podcasts wieder mit dabei waren. Ich wünsche auch Ihnen alles Gute. Bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.